ARD.
Es ist intransparent. Niemand weiß genau, wie sich die Preise zusammensetzen. Und wer zahlt schon gern etwas, von dem er nicht weiß, wie es sich rechnet.
Andreas Breitner vom Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmer mit einer Einschätzung zur Fernwärme. Sie gilt ja als Zukunft der Wärmeversorgung. Doch was steckt denn eigentlich genau dahinter? Wo kommt sie her und wo wird's vielleicht problematisch? Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Mirja Freie. Hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Ja, ich persönlich bin selbst auch an Fernwärme gebunden. Ich wohne nämlich zur Miete und in meinem Wohnhaus, da ging damals das gar nicht anders. Also da hatte ich keine Auswahlmöglichkeiten. Bislang hat mir das aber auch ehrlicherweise immer ganz gut gefallen. Hier in Greifswald, da sind jetzt zum Anfang des Jahres auch noch die Preise gesunken. Das hört man ja eigentlich immer gerne. Aber wie wird sich das in Zukunft gestalten? Kann ich denn überhaupt einfach den Anbieter wechseln, wenn ich da nicht zufrieden bin? Und wie sieht's in anderen Regionen im Land aus? Spannende Fragen, mit denen sich NDR-Reporter Christoph Lohse aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin beschäftigt hat. Hallo Christoph.
Moin.
Du, es betrifft ja so viele Menschen im Land. Ich habe eben selbst erzählt, ich bin selbst auch Kunde von Fernwärme. Ich vermute aber mal, vielen Fernwärmekunden geht's wie mir. Ich weiß nämlich eigentlich nicht so wirklich viel darüber. Also darum vielleicht zum Einstieg mal die Frage an dich. Was genau ist denn eigentlich Fernwärme?
Genau, also ich erkläre das jetzt erstmal so ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig.
Ja, gerne.
Um Wärme für heißes Wasser und die Heizung in deiner Wohnung zu erzeugen, muss am Ende irgendwo was verbrannt oder anders thermische Energie, also Wärme erzeugt werden.
Mhm.
Bei Öl- oder Gasheizung passiert das bei dir im Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus, zum Beispiel bei der Zentralheizung im Keller. Bei Fernwärme wird diese thermische Energie für viele Haushalte gesammelt an einem Ort erzeugt. Also anstatt, dass jeder hier seine kleine Heizung hat, ist das dann eine große, die auf viele Häuser verteilt.
Okay, und wo und wie wird dann diese Wärme erzeugt? Weil du hast ja gesagt, sie ist nicht bei mir im Keller.
Genau, also da gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten in Mecklenburg-Vorpommern.
Mhm.
Oft wird Gas verbrannt, aber es wird halt auch Geothermie oder Solarthermie genutzt. Also es wird Erdwärme genutzt oder halt, ja, dass die Sonne quasi eine schwarze Fläche aufheizt, wo Wasser drin ist.
Mhm.
Um das effizient zu gestalten, wird diese Erzeugung der Wärme auch oft mit der Erzeugung von Strom gekoppelt. Also dass das beides zusammen passiert.
Mhm.
Und die Abwärme der Stromerzeugung wird dann genutzt, um damit Fernwärme zu erzeugen.
Also an irgendeinem Ort. Und wie geht's dann von dort weiter? Wie wird diese Wärme quasi zu mir transportiert?
Genau, also du sagst ja schon, die Wärme muss dann quasi zu dir hinkommen und das passiert in unterirdischen Rohren.
Mhm.
In denen fließt sehr heißes Wasser. Das ist manchmal je nach Zustand so zwischen Wasserdampf oder flüssig, steht auch unter Druck und ja, es können über 100 Grad sein. Dieses heiße Wasser kommt dann aber nicht aus dem Wasserhahn bei dir in der Wohnung. Das darf man nicht verwechseln. Wer Fernwärme bezieht, hat irgendwo in seinem Haus einen Wärmetauscher. Da läuft dann quasi dieses heiße Wasser der Fernwärme an dem Wasser vorbei, was bei dir aus der Leitung kommt. Und das wird dann so erwärmt. Dadurch bleibt die Fernwärme so ein geschlossener Kreislauf. Und das ist energieeffizienter, als wenn das warme Wasser dann ja quasi bei dir aus dem Wasserhahn und dann in Abfluss läuft.
Ja, okay.
Und ja, dieses Fernwärmenetz läuft momentan noch in vielen Städten parallel zum Gasnetz.
Mhm.
Und das so kannst du auch Gas gegen Fernwärme so ein bisschen gegensetzen. Also beim Gasnetz wird der Brennstoff in das Gebäude transportiert und bei der Fernwärme die Wärme.
Also das heiße Wasser.
Genau.
Ah ja. Jetzt gibt's ja auch so ein bisschen Kritik, vor allem an der Monopolstellung, habe ich gehört, ne, der Fernwärmeanbieter.
Mhm.
Also was hat's damit genau auf sich? Erklär uns das mal.
Also das haben alle Fernwärmeangebote in Deutschland gemeinsam.
Mhm.
Das sind eben Monopole und das heißt, es gibt in jedem Fernwärmenetz nur einen Anbieter. Wer an diese Fernwärme angeschlossen ist, hat also nicht die Möglichkeit, diesen Anbieter zu wechseln, wie zum Beispiel beim Stromtarif. Da bist du dann bei dem einen Anbieter oder bei dem anderen oder so. Das geht bei der Fernwärme nicht. Und das Stromnetz ist deutschlandweit.
Ja.
Also da ist hier jede Stadt mit jeder verbunden. Da kann man dann wechseln. Fernwärmenetze sind immer lokal und nur für eine Stadt oder für eine Gemeinde oder sowas und stehen dann auch in der Verantwortung des einzelnen Betreibers.
Mhm.
Da wird dann nicht getrennt von Netzbetrieb und den Kraftwerken, sondern das ist dann eins.
Ja, und da ist natürlich dann das mit der Preisgestaltung ist ein bisschen schwierig, ne? Ist man ja dann quasi als Kunde abhängig.
Genau, du bist denen ein bisschen ausgeliefert und das sehen auch Verbraucherschützer kritisch, gerade diese Monopolstellung. Und das ist, das ist der Hauptknackpunkt eigentlich, den man oft hört.
Genau, da sprechen wir, glaube ich, auch später noch weiter intensiver drüber. Jetzt kommen wir nochmal zurück. Wer bietet denn jetzt diese Fernwärme erstmal genau an? Du hast gesagt, lokale Anbieter, ne?
Vor allem. Also es sind am Ende ja immer irgendwelche Unternehmen, GmbHs oder sowas. Und dann ist immer die Frage, wem die gehört. Ganz oft sind das kommunale Stadtwerke, also Unternehmen, die im Eigentum der jeweiligen Gemeinde stehen. Und das liegt auch ein bisschen an dem Aufwand und den Kosten, die damit zusammenhängen. In MV ist das aber auch historisch gewachsen. Wir hatten mit der DDR-Vergangenheit und sowas, da sind im Sozialismus halt viele Fernwärmeleitungen gebaut worden, die dann weiter genutzt werden. Und das ist so das Netz. Wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, wie das dann quasi bei dir in der Wohnung landet, das hatten wir ja vorhin.
Ja.
Der Einbau so einer Fernwärmeanlage kostet teilweise mehr als eine neue Gasheizung einzubauen. Weil ja dann quasi, wenn das Haus schon Gas hat, dann hat es ja einen Anschluss. Wenn du jetzt an die Fernwärme ran willst, muss ja einer die Straße aufreißen, muss ein neues Rohr hier in deinen Keller verlegen und noch so eine neue Wärmeanlage anbauen. Und das kostet Geld. Und mit dieser Investition, die du dann leisten musst, bindest du dich auch an das Fernwärmenetz, weil es natürlich viel Geld kostet, und damit auch an diese Monopolstellung des Unternehmens, was dich versorgt. Natürlich gibt es auch Gesetze, die das regeln, also die jetzt so ein bisschen, ja, eine Bundesverordnung, die auf diese Preisgestaltung einwirkt. Aber die wird oft als, ja, die Preisgestaltung wird als intransparent und kompliziert bewertet. Und da gibt es auch schon einige Gerichtsurteile zu.
Ja, das ist spannend. Ich habe da tatsächlich im Vorfeld unseres Podcasts bei uns auch nochmal reingeluschert und saß da auch vor und dachte so, welcher Preis ist denn jetzt für mich relevant? Das waren so viele einzelne. Ganz spannend.
Ja, ich bin am Anfang schon ausgestiegen, als es um Arbeits- und Grundpreis ging.
Genau.
Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, das wird noch schlimmer.
Okay, also es ist sehr abstrakt.
Genau.
Können wir vielleicht dann über ein konkretes Beispiel reden, um das ein bisschen greifbarer zu machen?
Genau, also ich persönlich wohne in Schwerin und das würde ich jetzt auch hier als unser Beispiel nehmen. Hier bauen die Stadtwerke ihr Fernwärmenetz immer weiter aus. Mehr als 60% sind da bereits angeschlossen und bis 2035 sollen es 80% der Haushalte hier in der Landeshauptstadt Schwerin sein. Vergleichszahl dazu, in MV waren das in 23 38% aller Haushalte, die an Fernwärme angeschlossen waren. Also Schwerin versucht, das Doppelte zu halten quasi.
Du, ich hatte geguckt, in Greifswald sind es auch schon sehr, sehr viele Prozent. Ich habe ja auch selber das Gefühl, also ich denke mal, wenn du jetzt ein neues Haus baust, ich wohne in einem relativ neuen Haus, da ist das wahrscheinlich von gleich direkt mit dem Bau angeschlossen worden, weil das ist wahrscheinlich das Leichteste.
Genau, das gibt auch das Gebäudeenergiegesetz vor und sowas. Also mittlerweile ist das schon, teilweise gibt es in den Städten auch schon so einen Anschlusszwang und sowas. Ich weiß nicht, darüber wollten wir, glaube ich, auch noch sprechen, oder?
Auf jeden Fall. Es sind also ganz schön viele Fernwärmeanschlüsse in Schwerin. Inwiefern können denn Schweriner selbst entscheiden, ob sie Fernwärme nutzen wollen oder eben nicht? Haben sie da ein Mitspracherecht?
Manchmal ja, manchmal nein. Es gibt in Teilen der Stadt, sogar in recht vielen, einen Anschlusszwang an die Fernwärme.
Ja.
Den gibt es seit 2013, also mehr als 12 Jahren. Das wurde gemacht, damit es sich lohnt, in Schwerin das Fernwärmenetz auszubauen. Also dann hat die Stadt gesagt, pass auf. Ja, Fernwärme machen wir, bieten wir den Menschen an, aber Voraussetzung ist, die schließen sich auch an. Das hat mir der Baudezernent Bernd Nottebaum gesagt. Und mittlerweile, das hat er auch gesagt, ist es so, dass es dass in neuen Wohngebieten gar kein Gas mehr verlegt wird.
Ja.
Also da kommt einfach nur Fernwärme in die Straße und das ist dann die Lösung. Und was es aber war für viele damals, als das beschlossen wurde, ist das Ding, dass bestehende Heizungen, die sind von so einem Anschlusszwang nicht betroffen.
Okay.
Das heißt, wenn du jetzt eine Gasheizung hattest, konntest du die weiter betreiben, aber auch wieder, wenn die umgebaut wird oder du sie austauschst, weil du einen neuen Heizkessel brauchst oder sowas, dann musst du dich an die Fernwärme anschließen. Das ist das, was diese Satzung auch vorgibt. Und da hast du dann kein Mitspracherecht, da ist dann, ob du willst oder nicht.
Ja, klar.
Aber, auch wieder, von diesem Anschlusszwang kann man befreit werden, wenn man eine Heizanlage einbaut, die klimafreundlicher ist als die Fernwärme.
Ach, guck.
Ist in Schwerin aber ein bisschen schwer, weil die Fernwärme hier einen sehr guten Energiefaktor hat, so wie das sagt. Die ist sehr umweltfreundlich. Aber auch wieder laut Nottebaum kriegt man das am Ende, wenn man dann mit einer Wärmepumpe arbeitet, oft hin, sich befreien zu lassen, wenn man das unbedingt will. Er empfiehlt natürlich, oder die Stadt empfiehlt auch, die Schwerin-eigene Fernwärme.
Okay.
Auch wenn die zum Großteil mit Erdgas erzeugt wird.
Durch Erdgas.
Genau.
Das erklär mal genauer, wie wird denn die Fernwärme in Schwerin erzeugt, wenn die so klimafreundlich auch ist, wie du sagtest?
Also wir haben in Schwerin zwei Heizkraftwerke. Mhm. Kannst du quasi, wenn du dir Schwerin auf der Karte vorstellst, eins ist im Norden, eins ist im Süden. Mhm. Und in dem einen Heizkraftwerk wird auch zusätzlich noch Geothermie mit eingesetzt.
Okay.
Bevor wir genauer drauf gucken, schauen wir nochmal kurz auf die Zahlen, um das verständlicher zu machen. Wir hatten ja 2/3 aller Haushalte, die an Fernwärme angeschlossen sind.
Mhm.
Diese Wärme wird zu 15% aus Geothermie und Biogas erzeugt, also erneuerbar.
Ja.
Die restlichen 85% sind am Ende Erdgas, das verbrannt wird. Das wird jetzt aber einfach nicht nur verbrannt, um Wärme zu erzeugen, sondern vorrangig in so einem Kraft-Wärme-Kopplungsverfahren, mhm, heißt das.
Mhm.
Das wird verbrannt, um Strom zu erzeugen, und die Abwärme der Verbrennung wird für Fernwärme genutzt.
Okay, aber wenn jetzt Erdgas verbrannt wird, wird ja trotzdem dann auch CO2 ausgestoßen.
Ja, das stimmt. Aber die Stadtwerke, die haben ein Zertifikat vom TÜV Nord.
Mhm.
Und laut diesem Zertifikat hat die Schweriner Fernwärme einen sehr guten Primärenergiefaktor,
mhm,
und keine CO2-Emission bei der Wärmeerzeugung. Also auf dem Papier steht, dass sie klimafreundlich ist.
Okay.
Ja, dieses Zertifikat bekommt auch jeder Interessent für Fernwärme zugeschickt. Und das ist auch auf der Website der Stadtwerke einsehbar. Wie das sein kann, wenn zu 85% noch Erdgas verbrannt wird, das, ja, ist mir irgendwie unklar.
Ja.
Auf Nachfrage haben die Stadtwerke gesagt, dass sie eine Dekarbonisierungsstrategie entwerfen wollen. Und das war auch der genaue Wortlaut.
Dekarbonisierungsstrategie.
Genau, wundervolles Wort.
Wirklich.
Ich soll wahrscheinlich erklären, was es heißt, oder?
Auf jeden Fall, weil wie soll das denn weitergehen? Also ich kann mir unter diesem Wort nichts so richtig vorstellen. Genau. Das ist eine Strategie.
Ja, Dekarbonisierung heißt ja weniger CO2-Gase ausstoßen am Ende.
Mhm.
Und wieder Beispiel Schwerin. Die beiden Heizkraftwerke, also, mhm, hier Nord und Süd, wurden in den letzten Jahren umfassend modernisiert. Perspektivisch können die auch bis zu 20% mit Wasserstoff betrieben werden.
Okay.
Wenn das soweit ist, dann würde die Schweriner Fernwärme schon mal zu 35% aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Das sind so die neuesten Veränderungen, die da passiert sind. Die sind auch noch nicht alt. Die müssen sich jetzt aber natürlich erstmal wieder finanziell gegenrechnen.
Mhm.
So, die Stadtwerke planen noch weitere Solarprojekte und sowas in Schwerin, und Geothermie soll auch mehr werden. Aber wir sprechen hier noch von Jahren, die das dauert, bis da überhaupt die Anlagen gebaut werden.
Mhm.
Und dann dauert das ja auch noch, bis die laufen und bis weniger CO2 ausgestoßen wird. Also die Dekarbonisierungsstrategie ist was Langfristiges.
Naja, auf jeden Fall. Jetzt hast du schon mehrfach das Stichwort Geothermie erwähnt. Was hat es denn damit genau auf sich?
Genau, also die Schweriner Geothermieanlage gibt es seit, sagen wir mal seit 2023.
Mhm.
Vorher wurde auch schon gebaut und geprobt. Aber nehmen wir einfach mal, ein paar Jahre gibt es die schon. Die wurde von Bundeskanzler Scholz 2023 eröffnet,
mhm,
und lieferte ein Jahr danach immer noch keine Wärme. Da gab es viele Probleme. Mittlerweile fördert die aber warme Sohle aus der Tiefe der Erde.
Mhm.
Und diese warme Sohle wird dann genutzt, um Wasser zu erwärmen, das mit Wärmepumpen in den Schweriner Fernwärmekreislauf eingespeist wird.
Okay.
Klingt eigentlich einfach, war aber eine Herausforderung für die Stadtwerke. Verstopfte Leitungen in 100 Meter Tiefe, Schwebteilchen, die das behindert haben. Aber jetzt läuft es.
Mhm.
Und das sollen die Schweriner Fernwärmekunden auch bei der Preisgestaltung merken.
Weil die eben damit reinfließt, dieses heiße Wasser, was du erwähnt hast, was ja gebraucht wird, das unterstützt dann sozusagen und kann die Preise eventuell runtergeben? Oder wie fern? Wie,
genau, also für jeden Grad Wärme, den die Geothermie erzeugt,
ja,
muss ja weniger Gas verbrannt werden.
Ah, guckt.
Und das macht diese Anlage seit Oktober.
Mhm.
Diese Veränderung muss aber auch im Preissystem der Stadtwerke berücksichtigt werden, weil sich die Preisgestaltung von Fernwärme soll sich immer an der Realität der Wärmeerzeugung orientieren. Also wie es am Ende wirklich passiert, nicht an irgendwelchen abstrakten Sachen, sondern das, wie es gemacht wird. So soll auch der Preis sein.
Mhm.
Und das ist auch eine gesetzliche Vorgabe. So, obwohl jetzt fast 2/3 der Schweriner Haushalte angeschlossen sind, sehen die Stadtwerke immer noch, auch das war ihr Wording, die Fernwärme als besonderes Produkt. Und deshalb dauert es noch, soll im Laufe des Jahres, wenn die internen Abstimmungen abgeschlossen sind, dann sollen die Preise angepasst werden.
Also runtergehen?
Hoffentlich ja, da habe ich keine Aussage zugekriegt.
Ah.
Ich hatte zu dem gleichen Thema aber im Oktober vergangenen Jahres schon mal angefragt.
Mhm.
Auch gefragt, ja, was ist denn jetzt, Geothermie läuft, ändert sich der Preis, passiert da was? Da bekam ich eine ähnliche Antwort und es wurde auf den Jahreswechsel verwiesen. Also es scheint, als ob es da noch dauert, wie die Preise angepasst werden. Und ich hätte auch gedacht, es müsste ja weniger sein,
ja,
eine Gutschrift geben für die Leute.
Ja.
Aber weiß ich nicht, habe ich keine Antwort drauf. Kann ich dir nicht sagen.
Okay, also ich kann dir sagen, in Greifswald ist, habe ich auch schon erwähnt, der Fernwärmepreis zuletzt gesunken. Das kann man sich auch angucken auf der Seite. Da, wie du schon sagtest, ist ein bisschen interessant mit diesem Arbeitspreis und Grundpreis und so. Aber man sieht tatsächlich in der Tabelle, dass, also auch im Vergleich zu dem Jahr davor, zur gleichen Zeit, siehst du tatsächlich, dass er deutlich in allen Bereichen gesunken ist. Landesweit war die Tendenz in den vergangenen Jahren aber, glaube ich, auch eine andere. Ne? Wie wird der Preis denn für Fernwärme überhaupt berechnet? Weißt du da mehr?
Also auf jeden Fall kompliziert.
Ja, das.
Und das ist auch schon länger Streitthema, wird kritisiert. Da haben ganz viele Leute ganz viele Meinungen zu. Seit 2021 müssen Fernwärmeanbieter aber genauer über ihre Preisformeln informieren. Dazu gibt es jetzt aber auch noch Gerichtsverfahren, was genauer ist und wie genau die informieren müssen. Und wie sehr auch die Anbieter diesen Preis erklären müssen.
Wie genau setzt sich denn dieser Fernwärmepreis zusammen? Wir haben ja eben schon viel über Arbeitspreis und Grundpreis und sowas alles gesprochen.
Genau, Stichwörter Arbeitspreis, Grundpreis hast du gerade schon reingeworfen.
Ja.
Ich fange beim Arbeitspreis mal an. Der Arbeitspreis ist der Verbrauch in Kilowattstunden. Also der tatsächliche Wärmeverbrauch, der dann abgerechnet wird. Das ist immer nur ein Centbetrag pro Kilowattstunde. Aber ja, halt, der gibt dann halt an, was das kostet. Und dieser Preis ist vertraglich vereinbart. So, haben wir einen Arbeitspreis.
Ja.
Dann haben wir einen Grundpreis.
Ja.
Der Grundpreis berechnet sich an der Leistung in Kilowatt, die ein Gebäude braucht. Das heißt nicht auf Stunden oder sowas, sondern ist einfach nur, das Haus ist so groß und braucht so viel Kilowatt Wärme. So, damit bezahlst du dann nicht die Wärmeerzeugung direkt, sondern die Infrastruktur, Handwerker, die vorbeikommen, die das warten, Kraftwerke, Wärmenetze und sowas alles.
Okay. Und gibt es dann gesetzliche Vorgaben für diesen Arbeits- und Grundpreis? Und wie sehen die dann aus?
Genau, also das hatte ich ja schon gesagt, die Preisgestaltung soll sich an der Realität orientieren, ja, wie die Wärme auch erzeugt wird. Für den Arbeitspreis bedeutet das, dass er anhand des tatsächlich genutzten Brennstoffes berechnet wird. Also ganz plakativ, wird die Wärme mit Erdgas erzeugt, muss auch ein Erdgaspreisindex oder sowas genommen werden und es darf sich nicht am Öl- oder Kohlepreis orientiert werden. So, Arbeitspreis.
Macht Sinn.
Ja, fand ich jetzt auch. Das war noch einfach. So, jetzt kommen wir auf den Grundpreis. Den Grundpreis, der berechnet sich ja anhand dieser ganzen Sachen, was die Stadtwerke an Kosten haben, den können Verbraucher aber ändern. Ein Fernwärmekunde bestellt bei seinem Versorger eine Kilowattmenge an Wärme für seine Anlage, also die maximale Heizleistung, die sein Gebäude braucht. Zeigt sich nach einem Jahr, dass er das nicht braucht, also er hat zum Beispiel 20 Kilowatt bestellt, maximale Leistung, braucht aber nur 10, dann kann er eine Anpassung des Preises beim Fernwärmeanbieter fordern. So, diesen Grundpreis können aber auch die Fernwärmeversorger anpassen. Zum Beispiel, wenn durch die Inflation höhere Kosten entstehen.
Ja.
So, also du kannst halt sagen, ich brauche weniger Wärme, okay, dann sinkt mein Preis jetzt. Stadtwerke sagen aber, ja, Kosten sind gestiegen, Inflation, höhere Löhne, Materialkosten, sowas alles. Sie erhöhen den Grundpreis. Am Ende ist das Ganze eine mathematische Formel. Die Kunden können am Wärmebedarf schrauben, der Versorger an den Preisen und der Arbeitspreis, der soll sich halt an der Realität orientieren, was die Stadtwerke gezahlt haben. Die entscheiden über den Gaspreis oder sowas ja auch nicht selber.
Ja, also an diesen Preisen gibt es aber dann ja auch Kritik. Ne? In Neubrandenburg war das, glaube ich, auch schon mal ein größeres Thema.
Genau, das könnte ich jetzt erzählen, aber ich würde an der Stelle eher mal Arian Freitag zu Wort kommen lassen von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern. Der beschreibt das ganz gut.
Die Stadtwerke Neubrandenburg, die sind ja im Moment Spitzenreiter bei den Fernwärmepreisen in MV. Und in den letzten 4 Jahren haben sich die Preise ja gut verdreifacht. Das ist schon ordentlich. Wir waren mal bei 8,03 Cent, sind jetzt bei über 27 Cent für die Kilowattstunde Wärme. Und das ist schon ein deutlicher Anstieg, der die Verbraucher natürlich stark belastet. Und der Bundesverband sieht das ähnlich. Und diese hohen Preise beruhen jetzt auf neuen Preisgleitklauseln, die nach unserer Ansicht nicht rechtmäßig sind, damit unwirksam. Aber trotzdem werden diese Preise natürlich gefordert. Und im Moment läuft eine Unterlassungsklage gegen die Stadtwerke Neubrandenburg. Der nächste Schritt wäre dann eine Sammelklage, sodass die Verbraucher dann ihr Geld auch zurückbekommen können.
Plant die Politik da etwas zu machen gegen diese Unterschiede und Streitigkeiten bei den Fernwärmepreisen?
Da gibt es verschiedene Ideen. Ein Fernwärmepreisregister ist zum Beispiel eine Idee oder eine kontrollierende Behörde. Konkret beschlossen ist da aber noch nichts. Es gibt immer mal wieder Gerichtsurteile, die das alles ein bisschen anders definieren, den Rahmen nochmal stecken oder den Rahmen nochmal abstecken. Zum Beispiel, welcher Wärmepreis oder welcher Index jetzt verwendet wird, um den Arbeitspreis zu berechnen.
Und sag mal, verdienen die Stadtwerke eigentlich Geld mit Fernwärme?
Ja, das ist eine gute Frage. Und da wollte ich auch eine Antwort drauf finden. Das war aber gar nicht so einfach, weil die Stadtwerke mir die auch nicht so richtig gegeben haben. Ich habe dann mal in alten Geschäftsberichten geschaut. Manche konnte man nicht aufrufen wegen technischen Sachen oder sowas, weiß ich nicht. Aber in 2021, in dem Geschäftsbericht der Stadtwerke Schwerin, habe ich ein paar Zahlen gefunden. Und da steht zum Beispiel drin, dass die Erlöse aus der Wärmeversorgung 33 Millionen Euro in dem Jahr waren. Und als Aufwand für Wärme stehen 22 Millionen Euro drin. Das ergibt ja eine Differenz von 11 Millionen Euro. So, das wird jetzt sicherlich nicht der Gewinn der Stadtwerke Schwerin nur an der Fernwärme sein.
Nee.
Die Stadt ist verschuldet, das wäre viel zu viel. Also, so ein Geldsegen haben wir hier nicht. Aber eine Sache konnte ich für Schwerin noch herausfinden dazu. Und zwar, dass der Schweriner Nahverkehr, der hier unsere Bussen und Straßenbahnen betreibt, der gehört zu 99% den Stadtwerken. Also es ist so ein kommunales Tochterunternehmen. Und in der Schweriner Stadtvertretung gab es schon mehrmals den Vorschlag, dass man den Nahverkehr, der rote Zahlen schreibt, mit den Gewinnen der Stadtwerke, die offensichtlich Plus machen, querfinanziert. Also am Ende scheinen die irgendwie Plus zu machen. Wie sehr die Fernwärme an sich einen Anteil daran hat, kann ich nicht sagen, weil Stadtwerke machen ja auch Wasserversorgung und noch einige andere Sachen.
Naja, klar. Und wie du sagst, die 11 Millionen, wer weiß wofür, die werden ja auch wahrscheinlich gebraucht für Maßnahmen, ne? So, was weiß ich, reparieren, Instandhaltung.
Ja, genau, und sowas halt. Also ich wollte nur mal, dass man auch sieht, was für Zahlen da mit reinspielen. Das ist ja, muss man auch mal gehört haben.
Auf jeden Fall. Wie bewertet denn die Stadtverwaltung diese Monopolstellung bei der Fernwärme? Gibt es dazu eine Aussage?
Also genau, da haben wir auch mit dem Baudezernenten Bernd Nottebaum von der CDU gesprochen. Und der sagt, dass diese Diskussion um Monopolstellung und Anschlusszwang früher ein viel größeres Thema war in Schwerin, was auch negativ diskutiert wurde. Mittlerweile hat sich das aber geändert, da wir ja das Ziel haben, klimaneutral zu werden und die Fernwärme als klimaneutral betrachtet wird.
Ja.
Deshalb wird die eher als Alternative und nicht so als Pflicht betrachtet, so Nottebaum. Und er hat auch nochmal darauf verwiesen, dass die Preistransparenz wichtig ist, denn die Bürger müssen am Ende verstehen, was sie bezahlen. Ansonsten, ja, nur was man auch versteht, da hat man auch Verständnis für.
Du, auf jeden Fall. Ich habe jetzt haben wir in den letzten Jahren ja immer viel über die Heizungsthematik gesprochen, also gerade so Hausbauer und so, die sich kümmern müssen wegen Öl- oder Gasheizung, sag ich mal. Und da war ich als Fernwärmekunde, muss ich ganz ehrlich sagen, auch immer ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, oh, das betrifft mich Gott sei Dank nicht, da muss ich mir nicht selber den Kopf zerbrechen. Aber in diese Richtung wird es ja gehen. Wie soll es denn überhaupt in Zukunft weitergehen? Wie wird es sich so darstellen? Was glaubst du da?
Ja gut, also sage ich einfach, ich bin persönlich betroffen. Bei uns wird gerade mit Gas geheizt und es wird Fernwärme werden. So, das betrifft gerade mich, das wird aber irgendwann ganz Deutschland betreffen. Denn Wärmepumpen, Fernwärme und andere erneuerbare Heizmöglichkeiten sollen Öl- und Gasheizungen ersetzen. So, das fordern Bundesgesetze. Und Kommunen sollen ja auch Planungen dazu anstellen, wie in Zukunft welcher Stadtteil geheizt wird. Also das hört man ja immer, kommunale Wärmeplanung.
Ja.
Das ist das, was gemacht werden soll. Ja, und dann, wo diese vergangenen Jahrzehnte lang Gas- und Ölheizungen dominiert haben, werden es in Zukunft Wärmepumpen, Solarthermie, Biogas und andere Wärmeproduzenten, die dann eben halt diese Wärme erzeugen. Und da gibt es auch in MV schon ganz viele unterschiedliche Varianten. Ich nehme mal als Beispiel Neustadt-Lewe.
Ja.
Die Stadt hat Glück, da wurde in DDR-Zeiten nach Fernwärme gebohrt. Das heißt, quasi als die Wende kam, haben die da jetzt eine Fernwärmeanlage, die im Besitz der Stadt ist und damit können die Geothermie, also Wärme, erzeugen. So, da können die von profitieren. Und Schwerin sitzt mittlerweile auch auf die Geothermie, weil das hier möglich ist, ganz gut. Und anderes Beispiel, Neubrandenburg, die haben eine große Solarthermieanlage, die ans Fernwärmenetz angeschlossen ist. Also quasi, stell dir ein Feld vor, da steht sowas drauf wie Solarzellen so ein bisschen.
Ja.
Ist schwarz, da läuft Wasser durch und das wird halt aufgewärmt durch die Sonne. Das ist so das Beispiel Neubrandenburg. Was habe ich denn hier noch? Bundesgesetz Fernwärme. Die Fernwärme wird da als grüne Energie definiert. Sie ist also geeignet, die Klimaziele der Europäischen Union zu erreichen. Das steht da so drin, dann ist das so in Deutschland. Von daher wird das mit der Fernwärme auch mehr werden hier im Land. Das wird nicht weniger werden, weil das für die Kommunen ein guter Schritt ist, um die Vorgaben der kommunalen Wärmeplanung zu erfüllen. Und auch noch ein Funfact dazu. Die Schweriner Fernwärme hat im vergangenen Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die gibt es also auch schon eine ganze Weile.
Ich wollte gerade sagen, 100 Jahre, ja. Aber du hast auch schon gesagt, dass die Leitungen auch aus DDR-Zeiten noch Bestand hatten teilweise. Ja, also ob Monopolstellung, hohe Kosten oder zu wenig Transparenz und dann eben auch noch weniger grün als gedacht, ne? Siehe Erdgas. Mhm. Wir haben ja im Podcast jetzt viel auch über die Kritik an der Fernwärme geredet. Aber wie fällt denn am Ende dieser Folge dein Fazit aus? Also welche Chancen bietet auch die Fernwärme? Oder ja, da gibt es ja auch sicherlich Vorteile. Ich habe ja schon gesagt, ich finde es eigentlich... Ich freue mich immer.
Ja, es ist am Ende schwierig, das eindeutig und abschließend zu bewerten.
Ja.
Dafür ist die Erzeugung der Fernwärme halt auch überall so unterschiedlich. Ich kann dir meine Meinung dazu sagen, mit Blick auf Studien.
Gerne. Ja, gerne.
Also mir persönlich leuchtet es schon ein, wenn Wärme an einem zentralen Ort erzeugt wird und die dann transportiert wird.
Mhm.
So, also ein bisschen anders, als es jetzt ist. Und wenn diese Wärme mit Erdgas erzeugt wird, erscheint es mir gerade noch zweckmäßiger, das an einer Stelle zu verfeuern und dabei Strom zu erzeugen und die Abwärme zu nutzen, als dass das in jedem Haus passiert. So, und in dieses Fernwärmenetz kann dann noch Geothermie, Solarthermie oder was anderes eingespeist werden. Das ist ja auch sinnvoll, weil das bei Gas nicht so einfach geht. So. Nur, das sind so die Sachen auf der Habenseite. Auf der Kontraseite so ein bisschen ist für mich diese komplexe und undurchsichtige Preisgestaltung. Und irgendwie auch die schwierige Kommunikationspolitik der Stadtwerke, weil es war gar nicht so einfach, was rauszukriegen. Das verursacht mir irgendwie Bauchschmerzen. Ich bin aber auch bald Fernwärmekunde und ja, gespaltener Meinung, was das alles angeht. Vielleicht wird es am Ende alles teurer, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kann ich in Zukunft klimafreundlicher heizen oder es wird das CO2 einfach nur woanders ausgestoßen, nicht mehr bei mir im Haus.
Ja, also ich bin gespannt. Du kannst uns ja dann nochmal berichten, wie so dein persönliches Fazit aussieht, auch wenn du die Wärmerechnung dann sozusagen, die Gas-Fernwärmerechnung, muss ich dann ja sagen, dann das erste Mal in den Händen hältst und einen Vergleich hast vielleicht.
Ja, habe ich mich wahrscheinlich wieder aufgeregt, wenn die Rechnung kam, aber danach kann ich das machen.
Dankeschön, Christoph Lohse aus unserem Mecklenburg-Studio Schwerin, dass du heute bei uns warst.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Die Redaktion der heutigen Folge, die hatte übrigens Pauline Rabe. Ja, wenn ihr noch mehr in die Wärmethematik abtauchen wollt, dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch aus der ARD-Audiothek. Da gibt es nämlich den Podcast 10 Minuten Wirtschaft von NDR Info. Und in der Folge Pump Baby Pump geht es tatsächlich um die aktuelle Situation der Wärmepumpenversorgung in Deutschland. Hört da gerne mal rein. Ich stelle euch den Link natürlich in unsere heutigen Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald. Bye.